HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Guten Morgen, hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast des Tages ist Heidi Benneckenstein. Sie ist 25 Jahre jung, aufgewachsen in einer rechtsnationalen, völkisch denkenden Familie. Vor 6 Jahren ist sie aus der rechten Szene ausgestiegen und hat jetzt darüber ein Buch geschrieben, das vor wenigen Tagen erst erschienen ist. Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie heißt es. Guten Morgen, Frau Benneckenstein.
Guten Morgen.
Wir sitzen uns gegenüber, ein ehemaliges Neonazi-Mädchen, eine junge Frau jetzt, eine sehr hübsche junge Frau und eine Jüdin. Wäre das vor einigen Jahren noch möglich gewesen?
Nein, tatsächlich nicht. Also da hätte ich das natürlich abgelehnt und hätte tatsächlich auch sie als Person abgelehnt.
Warum?
Weil sie eben Jüdin sind. Michelle Friedmann ist ja auch eine Person, die von der Szene gehasst wird.
Mein Ehemann?
Ja, genau.
Das heißt, unsere Begegnung hätte gar nicht stattgefunden, ohne dass sie mich eigentlich kennen. Hätte basiert auf Vorurteilen?
Richtig, ja.
Wäre eigentlich schade gewesen.
Ja, total. Weil man sich damit ja auch selber so einschränkt, wenn man Personen gar nicht kennenlernen will, weil sie irgendwie eine andere Herkunft haben oder eine andere Religion oder was auch immer.
Jetzt wollen wir heute ein bisschen in Ihr Buch einsteigen, in das Denken der rechten Szene und wollen einsteigen in diese rechtsnationale Szene, die Ihr Elternhaus ja war. Aus was für einer Familie kommen Sie, wenn Sie die Augen schließen und denken an Ihre Eltern? Was fällt Ihnen ein?
Mir fällt als erstes mein autoritärer Vater ein und meine Mutter, die sich da auch, wie es sein soll, sehr zurückgenommen hat und die sanfte Person war in dieser Beziehung. Und ja, dieses ganze elitäre Umfeld, der Freundeskreis von meinen Eltern, der Bekanntenkreis.
Der sah wie aus? Der bestand auch aus Freunden, die so dann dachten?
Genau, also meine Eltern hatten vor allem Freunde, die auch selbst in irgendwelchen völkischen Kreisen, Sekten, was auch immer, aktiv waren. Und
Würden Sie sagen, Sie hatten eine glückliche Kindheit aus heutiger Sicht? Wenn man drinsteckt als Kind, ahnt man ja vielleicht gar nicht die Dimension oder diese enge Box, Gehirnbox, wie ich das jetzt mal nenne, in der sich vielleicht das Elternhaus bewegt und der Freundeskreis.
Ich kann nicht sagen, dass ich ganz unglücklich war, weil ich normale Großeltern hatte und auch meine Mutter eine sehr liebevolle Mutter war. Aber ich würde sagen, dass sie durch meinen Vater schon sehr unglücklich gemacht wurde. Ja.
Sie sagen, es ist ein gewalttätiger Vater gewesen. Meinen Sie damit eine physische Gewalt oder eine psychische Gewalt? Woran denken Sie?
Ich meine beides, aber tatsächlich war für mich diese psychische Gewalt schlimmer, also dieser permanente Druck, dieses Ausgegrenztwerden, auch nicht zu wissen, was der Grund dafür ist, warum man jetzt ausgegrenzt wird, was man falsch gemacht hat, das war für mich am schlimmsten.
Und die Ausgrenzung hat dann so ausgesehen, dass man eben mit bestimmten Kindern vielleicht nicht spielen konnte, die neu in unserem Land ankamen oder die einer anderen Religion zugehörten oder die überhaupt ein offeneres Weltbild hatten? Oder was meinen Sie mit Ausgrenzung?
Ja, das meine ich auch. Also, dass er uns eben auch aus dieser Gesellschaft so ausgeschlossen hat, aber dass er uns bei Fehlverhalten auch aus der Familie ausgeschlossen hat. Das, was ja dann wirklich das Schlimmste ist, wenn man ja eigentlich dann nur diese Familie hat.
Genau. Und über diese enge Familie, die eigentlich nicht bereit ist, den Veränderungen der Welt und sich selbst im Herzen und im Kopf, würde ich das mal so nennen, zu öffnen, wollen wir heute ein bisschen reden. Und ich kann Ihnen sagen, liebe Heidi Benneckenstein, ich lese nicht nur beruflich, sondern auch privat sehr viele Bücher und habe Ihr Buch wirklich in einem Atemzug verschlungen, Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie. Weil wir reden nicht vom Gestern, sondern das, was Sie darin beschreiben, die Gehirnwäsche bei Kindern, bei Jugendlichen in Jugendlagern, das passiert heute mitten unter uns und mitten in Deutschland. Und ich freue mich, dass Sie so offene Worte finden. Gleich mehr mit Ihnen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Guten Morgen, ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast im Gespräch heute bis 12 Uhr ist Heidi Benneckenstein. Und sie ist mit 2 älteren Schwestern in Bayern in einer Neonazi-Familie aufgewachsen. Ihr Vater, Helge Redeker, ist eine Größe unter deutschen Neonazis. Und der Blick auf die rechte Szene in unserem Land, der wird ja immer wacher, immer intensiver. Zu Recht, denn die rechte Szene zeigt sich ganz unverhohlen, nicht nur auf dem politischen Parkett, sondern auch in Fußballstadien.
Medien, in der Musikszene, im Netz. Und Heidi Bennekenstein ist ausgestiegen aus dieser rechten, für sie sehr engen Szene und hat jetzt ein sehr offenes Buch darüber geschrieben. Es heißt Ein deutsches Mädchen. Warum dieses Buch, Frau Bennekenstein?
Also mir ist nach meinem Ausstieg aufgefallen, dass sich ganz viele Leute unter der rechten Szene nichts vorstellen können und vor allem, dass eigentlich in der Gesellschaft niemand auch nur ahnt, dass es diese völkischen Kreise gibt, die sich so komplett verschließen, aber trotzdem mitten in der Gesellschaft leben. Und das hat mich immer so unfassbar, also es hat mich immer so wütend gemacht, dass das keiner weiß und dass sich das keiner vorstellen kann und das doch nicht selten auch ist in Deutschland. Und ja, ich hoffe, dass ich damit den Leuten so ein bisschen zeigen kann, was da so abgeht.
Ein Augenöffnerbuch.
Ja.
Und Sie sind ja aufgewachsen in diesen völkischen Kreisen. Was versteckt sich denn dahinter? Was ist das Ziel? Denn Sie sind ja ganz kontinuierlich herangezogen, erzogen und aufgezogen worden in diesen Kreisen, eben auch ohne Kontakt nach außen. Mit welchem Ziel?
Das Ziel, also besonders das Ziel der heimattreuen deutschen Jugend, in der ich ja auch als Kind war, ist Kinder,
die mittlerweile aber verboten ist.
Genau, die ist mittlerweile verboten. Das hält die Leute aber trotzdem nicht davon ab, sich nach wie vor noch zu treffen auf solchen Ferienlagern. Also das Ziel der heimattreuen deutschen Jugend war ganz klar, Kinder zu Neonazis zu erziehen und bestmöglichst zur Elite der Neonazis.
Was heißt das, die Elite der Neonazis?
Viele ehemalige HDJ-Mitglieder oder auch Mitglieder aus der Wikingerjugend sind heute wirklich die führenden Köpfe der Neonazi-Szene und haben ein fast schon weltweit das gutes Ansehen innerhalb der Neonazis. Das wird so angestrebt. Für die Mädchen, klar, gibt es da dann keine solche Karriere, aber von denen wird dann eben erwartet, dass sie die perfekten deutschen Hausfrauen und Mütter werden.
Langweilig.
Ja.
Wenn man sein muss und es nicht sein will. Ja. Sie sind ja nun jemand, der das eine ganze Zeit lang auch mitgemacht hat und so auch natürlich gedacht hat. Was waren Ihre Gedanken als 10-jähriges, als 14-jähriges, als 16-jähriges Mädchen? Wovon haben Sie geträumt in diesen Ferienlagern?
Ich habe diese Ferienlager ganz lange, also als Kind, wirklich abgelehnt. Das war für mich wirklich ein Grauen, dahin zu müssen. Das war jedes Mal vorher schon immer der absolute Horror. Ich war da todunglücklich. Ich hatte da auch nicht irgendwie überhaupt nicht die Möglichkeit, ich selbst zu sein. Es war ja wirklich nur Zwang und Drill und tu das, mach das. Man muss auch aufpassen, dass man eben nicht wieder irgendwie sich einen Fehltritt leistet und dafür bestraft wird. Und später dann irgendwann so, als ich dann schon so in die Pubertät kam, habe ich dann irgendwie so langsam kapiert, dass ich mir da Freiräume schaffen kann, indem ich ja hinterfotzig bin, also indem ich mich da irgendwie so ein bisschen rauswinde und lüge und dann wurde das so ein bisschen erträglicher, aber richtig gerne bin ich da nie hingegangen.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, gab es ein enges völkisches Denken innerhalb der Familie und wenn man nicht in der Familie war, dann passierte das eben in den Ferien, in diesen Ferienlagern. Das heißt, reines deutsches Blut, Hakenkreuz, Laubsägearbeiten oder was heißt das? Was für Theorien wurden vermittelt und also werden auch heute noch vermittelt?
In den HDJ-Lagern waren vor allem nur Kinder, also es waren nur Kinder aus der Neonazi-Elite. Normale Kinder hätten da gar nicht hingekonnt. Also das ist wirklich so ein geschlossener Kreis, in dem man nicht einfach reinkommt. In der HDJ wurden wirklich bis ins Detail NS-Inhalte vermittelt. Es wurde das Dritte Reich nochmal aufgearbeitet mit sämtlichen Führungspersönlichkeiten, Wehrmachtssoldaten, die sich irgendwann mal da irgendwelche Abzeichen verdient hatten, die da verehrt wurden. Es wurde altes deutsches Liedgut gelernt. Es wurden deutsche ganz altes, also dieses ganz völkische Brauchtum gepflegt.
Es wurden alle Strophen gesungen, das deutsche
Lied? Es wurden alle Strophen gesungen, ganz klar. Die musste man auch auswendig lernen, wenn man als, weiß ich nicht, wie alt man da war, 10, glaube ich, diese Pimpfenprüfung ablegen musste, musste man das Deutschlandlied mit allen drei Strophen auswendig können. Ne?
Und stimmt das, dass Sie in der Grundschule ausnahmsweise, ich sage es mal in Anführungsstrichen, dann mal alle drei Strophen gesungen haben und Ihre Lehrerin der Grundschule hat sich ein bisschen gewundert, woher Sie das kennen?
Gesungen habe ich sie nicht, aber ich habe ein Liederbuch mitgebracht, um mir zu zeigen, dass sie da irgendwas vergessen hat. Und ja, ich glaube, sie war sehr verwundert.
Also hätte ja auch schon ein Fenster da sein können, dass eine Lehrerin bemerkt, da stimmt vielleicht was nicht.
Ich tue mir immer so schwer, gerade Grundschullehrern da einen Vorwurf zu machen, weil zu dem Zeitpunkt, das war in den 90ern, da war das Thema noch überhaupt nicht präsent. Ich bin auf einem bayerischen Dorf aufgewachsen, da gab es solche Probleme überhaupt nicht, überhaupt nicht sichtbar zumindest. Deswegen glaube ich, kann man da niemanden so direkt einen Vorwurf machen. Also ich finde es halt gerade heute wichtig, dass sich Lehrer informieren über die Neonazi-Szene und wie die das eben auch in Schulen und auch in Kindergärten tragen. Aber damals war das noch Neuland.
Also damals noch Neuland, aber eben doch mitten in Deutschland. Feriencamps der sogenannten heimattreuen deutschen Jugend, die ist verboten und die gab es auch nur bis zum Jahr 2009. Aber wenn jetzt alle HR3-Hörer denken, ach, das ist vielleicht nur ein Problem der neuen Bundesländer gewesen, dann sei ihnen nochmal gesagt, solche Feriencamps der rechtsnationalen Szene gab es auch in Westfalen, in Detmold, in Franken, in Ansbach und in Bad Doberan in Mecklenburg. Das ist nun eines der neuen Bundesländer. Aber eben auch auf der Frankfurter Buchmesse gab es ja die Diskussion in den Wochen der Buchmesse, in den Tagen der Buchmesse über völkisch-rechtsnationale Literatur. Also das Thema ist aktuell und unser Gast heute ist Heidi Bennekenstein. Guten Morgen. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Wir sind verabredet bis 12 Uhr. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und unser Gast heute ist Heidi Bennekenstein. Die hat einiges zu erzählen, denn die ist aufgewachsen in einer Neonazi-Familie und über die unglaublich schlimmen Erziehungsmethoden dieser rechtsnationalen Jugendorganisation Heimattreue Deutsche Jugend haben wir eben schon gesprochen, liebe Frau Bennekenstein. Und wer glaubt, solche Ferienlager würden den eigenen Kindern guttun, der erzieht seinen Nachwuchs zu Hause ja bestimmt auch entsprechend autoritär. Und Sie, Frau Bennekenstein, sind so als Kind unter Neonazis erzogen worden, sehr hart, sehr brutal und sind mit 19, mit 15 haben Sie angefangen darüber nachzudenken, aber mit 19 aus der rechten Szene ausgestiegen. Ein langer Weg, denn Ihr Vater, Helge Redeker, ist in der Szene sehr bekannt. Wann hat Ihr Vater denn eigentlich angefangen mit dieser Gehirnwäsche? Wann hat er angefangen, Sie zu indoktrinieren?
Ich kann nicht sagen, dass es da irgendwie einen bestimmten Zeitpunkt gab oder dass es eine Situation ist, in der mir das aufgefallen ist. Diese ganze Ideologie war im Alltag einfach da. Also ich meine, wir hatten fast nur Bücher von nationalsozialistischen Verlagen im Buchregal stehen. Ich bin ja mit so Symboliken wie dem Hakenkreuz so ganz normal auch aufgewachsen. Es war für mich irgendwie nichts Besonderes.
Also neue amerikanische Literatur, französische Autoren, chilenische Autoren, deutsche Autoren, Comics vielleicht?
Nein, um Gottes Willen.
Aber Comics gar nicht?
Nein, haben wir nicht lesen dürfen. Also die.
Warum nicht?
Weil das amerikanisch ist und es wurde abgelehnt und dann gab es das auch nicht.
Also, weil die uns befreit haben.
Ja, genau. Und der Kapitalismus und ja.
Alles schlimm.
Ja, alles schlimm. Nein, also Kinderbücher hat mein Vater ganz viel nicht mitbekommen, was wir da so gelesen hatten. Also wir haben tatsächlich auch ganz normale Kinderbücher lesen können, zum Glück. Aber das war irgendwie ein Versehen. Also da hat er nicht gut genug aufgepasst. Und als es ihm dann mal aufgefallen ist, gab das auch einen Riesenaufstand.
Sie sagen jetzt einen Riesenaufstand, haben am Anfang der Sendung aber gesagt, dass Ihr Vater eben auch innerhalb der Familie mit Gewalt gearbeitet hat. Und es gibt sehr, sehr viele Szenen im Buch, die sehr gewalttätig waren. Mögen Sie nochmal mit mir eine Kopfreise zurückgehen in eine Situation, an die Sie sich vielleicht noch mit Schmerz erinnern?
Ja, das können wir machen.
An welche denken Sie?
Ich weiß nicht, mir ist neulich eine Situation eingefallen, in der mein Vater meine Schwester unterstellt hat, sie hätte ein Armband gestohlen und das Ganze lief immer so ab, wenn man irgendwas getan hatte, was von dem er irgendwie der Meinung war, man lügt, dann wurde man wie vor Gericht zitiert in sein Arbeitszimmer und musste da stehen und er hat einem Fragen gestellt und Fragen gestellt und Fragen gestellt und Behauptungen aufgestellt und das ging teilweise über Stunden, bis man entweder nachgegeben hat oder sogar, wenn man dann unschuldig war, es irgendwann zugegeben hat, weil es kein Ende genommen hat.
Das ist ja eigentlich auch das Prinzip von Folter, etwas zu geben unter diesem Druck, auch wenn man es nicht getan hat.
Ja, ja und auch diese, also der saß da und wir mussten da die ganze Zeit stehen und das war also wirklich, schon Foltermethoden fast für ein Kind. Und ja, und er hat dann eben wegen dieses Armbandes dann Nachforschungen angestellt, hat dann irgendwelchen Geschäften angerufen, von denen sie gesagt hat, sie hat das da gekauft, hat ihr dann nachgewiesen, dass das Armband gar nicht daher ist. Und ich glaube, er hat sie dann auch geschlagen und es war ein Riesendrama. Und Jahre später hat er sich noch damit gebrüstet, dass er dieses, weiß ich nicht, wie alt war sie da, achtjährige Mädchen der Lüge überführt hat. Und das
eine Größe einfach, der Neonazi-Szene war ihr Vater und er ist ja auch immer noch aktiv. und demütigt im Grunde die eigenen Kinder.
Ja, und das Traurige ist, dass er darauf auch noch so stolz ist und da irgendwie auch scheinbar sein Selbstbewusstsein daraus zieht. Ja.
Träumen Sie von ihm?
Nicht mehr. Früher habe ich sehr viele Sachen geträumt, auch Sachen, die ich eigentlich aus meiner Erinnerung irgendwie gestrichen hatte, die dann irgendwie im Traum wieder hochkamen. Aber das ist jetzt zum Glück vorbei.
Hat es gut getan, dieses Buch zu schreiben, Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie? Und wenn ja, vielleicht, warum?
Es war sehr anstrengend, nochmal so tief in alles einzutauchen. Das ist ja anders, als wenn man das irgendwie jetzt im Interview erzählt. Aber es hat tatsächlich irgendwie auch gut getan, auch weil man nochmal die Möglichkeit hat, Sachen ausführlicher zu erklären und sich nochmal zu erklären oder auch Situationen einfach anders zu schildern. Und
Also man muss nochmal für Schreiben auch zurückgehen an den Ort der Wunden, die Ihnen ja auch zugefügt worden sind.
Ja.
Nun ist die Szene noch aktiv. Sie sind seit 6 Jahren draußen. Was Sie davon mitbekommen, das müssen Sie uns gleich nochmal erzählen im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und gleich geht's weiter mit meinem Gast Heidi Benneckenstein. Wir folgen heute im HR3 Sonntagstalk Heidi Benneckenstein. Ich bin Bärbel Schäfer. Guten Morgen. Und Heidi Benneckenstein ist eine mutige junge Frau. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie, und öffnet vielleicht vielen mit diesem Buch die Augen über das, was in der rechten Szene eigentlich so los ist. Nicht vor Jahrzehnten, sondern heute, ganz aktuell, mitten in Deutschland, mitten unter uns. Sie ist aus der Neonazi-Szene vor 6 Jahren ausgestiegen, da war sie 19. Wie tickt denn eigentlich, Frau Benneckenstein, die rechte Szene untereinander, zueinander?
Das ist, die Szene zu beschreiben, wie die sich zueinander verhält, ist sehr schwierig. Man ist untereinander zerstritten ohne Ende. Man hasst sich gegenseitig, man versucht sich gegenseitig das Leben schwer zu machen. Aber nach außen hin hält man zusammen. Also in der Szene wird es dann auch gesagt, auch wenn wir uns nicht verstehen, irgendwie müssen wir dann zusammenhalten. Man deckt sich gegenseitig, auch bei Straftaten. Man hilft sich aber auch zum Beispiel, eine Demo zu organisieren. Also es gibt Demonstrationen, da wären irgendwie wahrscheinlich von selbst keine Leute hingekommen, wenn man nicht dann irgendwie Leute mobilisiert hätte und man dann gesagt hätte, man geht jetzt dahin, weil das ist ja der und der, der das gemacht hat, den muss man unterstützen. Und man hilft sich dann ganz vielen Sachen. Also innerhalb der Szene gibt es auch so Geschäftemacherei eben. Also es gibt, die haben ihre eigenen Versande, die haben ihre eigenen Musikproduktionen, es gibt Klamottengeschäfte. Man bevorzugt es dann auch eher, zu dem Glaser zu gehen, der dann ein Nazi ist, als zu einem normalen zu gehen. Also auch so ganz normale Sachen.
Würde ich erkennen, wenn ich zu dem Glaser gehe, dass der Nazi ist?
Es kommt drauf an, was das ist.
Oder warte ich länger, bis meine Fensterscheibe dann kommt? Oder die hat von Anfang an schon einen Sprung in Form eines Hakens.
Ich weiß es nicht. Es kommt drauf an, an wen Sie da geraten.
Gut, aber es ist ein geschlossener Kreis, es ist ein geschlossenes System. Und dieses System, kann man sagen, hat sie ja auch ein bisschen geschützt, wenn wir uns nochmal in das Jahr 2008 begeben. Und zwar auf den Friedhof nach Passau. Der Passauer Altnazi Friedhelm Busse wurde beerdigt. Und da waren sie 16. Also Teenager-Mädchen, blond, deutsch, durch die ganze Schule der Neonazis gelaufen. Und auf dieser Beerdigung haben sie auf einen Fotografen eingeprügelt. Etwas, von dem sie sich heute auch distanzieren. In was für einer Verfassung waren sie damals, weil sie auf einen Fotografen eingeschlagen haben, anlässlich dieser Beerdigung des Altnazis?
Ja, also ich war eben der Meinung, dass dieser Fotograf auf dieser Beerdigung stört, dass das eine ganz gezielte Provokation der Antifa ist und er diese Beerdigung eben stört und diese Trauerzeremonie. Man muss dazu sagen, dass ich diesen Friedhelm Busse überhaupt nicht leiden konnte, weil ich damals schon der Meinung war, dass das ein ganz großes Arschloch ist. Aber da habe ich mich dann irgendwie angegriffen gefühlt. Als ich auf den losgegangen bin, war ich total wütend und aggressiv und habe mich in dem Moment aber auch total gut gefühlt, weil ich wusste, wir sind da irgendwie stärker und der ist alleine und die Polizei sah auch nicht so aus, als hätte sie davor irgendwie einzugreifen. Und in dieser Situation habe ich irgendwann die Kontrolle über mich selber verloren. Also ich habe, wenn ich daran denke, auch bei gewissen Szenen irgendwie so wie so ein Blackout, kann es auch zeitlich alles gar nicht mehr einordnen und
Und Antifa ist die antifaschistische Szene.
Ja.
Das war das Feindbild. Warum?
Das war das
Erklären Sie das nochmal jemandem, der das vielleicht nicht weiß.
Nee, man denkt ja immer irgendwie bei Nazis, dass das oberste Feindbild irgendwie Juden und die Ausländer und so, aber das ist schon auch da, also das Feindbild ist da, aber die Antifa, das sind die Leute, die man auf der Straße trifft, die mit denen man ständig konfrontiert wird und die sind dann sehr schnell immer das Feindbild Nummer eins.
Warum sind eigentlich Menschen, die muslimisch sind oder die jüdischen Glaubens sind oder die Atheisten sind oder Buddhisten sind, ein Feindbild? Weil man ist ja vielleicht jüdisch oder man ist muslimisch oder hat diese Religion, aber man ist ja auch gleichzeitig Deutscher.
Ja, das ist.
Weil das scheint ja der rechten Szene eben wichtig zu sein, dieses Deutsche, Deutschtümelige. Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Das sehe ich heute auch so, aber also damals habe ich gedacht, und das denken Neonazis auch, dass das eben einfach nicht das Deutsche ist. Das Deutsche.
Was ist denn das Deutsche für einen richtigen, in Anführungsstrichen sage ich das natürlich hier nur, Neonazi aus der Szene, von der sie sich ja jetzt distanzieren?
Deutsch ist jemand, so wie es Adolf Hitler in den Rassegesetzen von 1938 geschrieben hat. Also jemand, der deutsche Wurzeln hat, der wirklich deutsche Vorfahren hat, der nach deutschen Werten und deutschen Regeln lebt.
Aber wenn ich jetzt an meine Freunde denke, bei denen die Eltern vor mehreren Jahrzehnten aus Afghanistan gekommen sind und die Kinder sind hier in Deutschland, genau wie wir beide, auch zur Schule gegangen und sprechen Deutsch, die können gar keine andere Sprache, die leben Deutsch, das wären dann keine Deutschen gewesen.
Ein Neonazi würde dir sagen, das sind keine Deutschen. Mhm. Die leben hier in Deutschland, aber es sind keine Deutschen.
Und wenn Sie das heute so aussprechen und diese Worte sich selber sagen hören, was macht es mit Ihnen?
Also ich kann diese Denkweise überhaupt nicht mehr nachempfinden, wenn ich das jetzt auch so sage. Ich kann das auch nicht mehr, also früher wäre ich jetzt hier gesessen und hätte diese Aussagen so verteidigt und hätte da argumentiert und hätte da auch nicht mehr aufgehört. Ich kann das heute gar nicht mehr. Also ich kann nicht mehr so denken und ich kann mich da auch nicht mehr reinfühlen. Das ist einfach so.
Rote Wangen und schweres Atmen. Ich lasse jetzt erstmal ausatmen, liebe Heidi Benneckenstein. Und dann müssen wir vielleicht nochmal klären, warum Sie das eben schaffen und anders denken können und warum es anderen nicht gelingt. Okay, machen wir da gleich weiter?
Machen wir.
Sie sind unser Gast heute beim HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Mein Gast ist heute Heidi Benneckenstein. Sie ist aufgewachsen in einer Neonazi-Familie, hat darüber ein Buch geschrieben und ist vor 6 Jahren jetzt ausgestiegen aus der rechten Szene, die vorher ihr Denken über viele, viele Jahre bestimmt hat und aus der auch der Freundeskreis bestand, die Freizeitaktivitäten. Welches Schlüsselerlebnis hat denn eigentlich bei Ihnen zu der Entscheidung geführt, so, das war's?
Wir hatten, also mein Mann ist ja auch ausgestiegen, wir hatten kein Schlüsselerlebnis, an dem wir gesagt haben, so, und das ist jetzt der Punkt, wir steigen aus. Das war ein Prozess, der Jahre gedauert hat, angefangen von den ersten Zweifeln, in denen man angefangen hat, die Kameraden für ihre Lebensweise zu kritisieren. Also wir haben am Anfang kritisiert, das ist irgendwie so irre, weil das ja eigentlich der komplett Gegenansatz dazu ist. Wir haben kritisiert, dass die nicht so leben, wie das in der Ideologie eigentlich vorgesehen ist. Ich habe das eben immer sehr auf die Familie bezogen, also wenn dann die Männer ihre Frauen betrogen haben oder irgendwie sich mit ihren Kindern gar nicht auseinandergesetzt haben, sondern die Kinder einfach nur da waren zum Vorzeigen, dann habe ich das, mich hat das immer sehr gestört, und weil das ja auch irgendwie anders in der Ideologie steht und irgendwie im NS auch anders gelebt wurde, dachte ich damals. Und irgendwann über dieses Kritisieren und merken, dass der irgendwie so viel falsch läuft in der Szene, haben wir angefangen, dann irgendwann diese Ideologie zu hinterfragen, haben da dann schon einige Punkte gefunden, die uns irgendwie nicht mehr so gepasst haben. Und dann habe ich mit 17 Jahren bin ich schwanger geworden und das war dann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so und oder wir beide, es muss jetzt hier aufhören, das geht so nicht, es geht für unser Baby nicht und es geht auch für uns nicht mehr weiter.
Das sagen Sie jetzt in mehreren Sätzen und in einem Atemzug, dass das ein langer Prozess ist mit Rückfällen und wieder Einstiegen und einer Einsamkeit auch außerhalb der Szene. Das beschreiben Sie sehr, sehr deutlich in diesem Buch Ein deutsches Mädchen. Ja. Nun stelle ich mir das für mich alleine schon schwierig vor, aus einem geschlossenen Kreis auszusteigen, wenn der heutige Mann und damalige Freund eben eine Szenegröße ist in der Neonazi-Szene, eine musikalische Größe, dass beide es schaffen, ist doch eigentlich dann doppelt schwierig oder macht es das leichter?
das war beides. Also es war auf der einen Seite leichter und auf der anderen Seite war es schwieriger, weil wir uns an bestimmten Punkten auch gegenseitig so ein bisschen blockiert haben.
Mhm. Wann zum Beispiel?
Ganz am Anfang, als ich da noch in Passau gewohnt habe, hatte ich dann doch irgendwie immer wieder die Meinung, nee, man muss alles außen vor lassen. Es ist ja, es zählt ja irgendwie diese Szene und es zählt ja, man muss ja was erreichen und so und man muss das alles ignorieren, was da so falsch läuft. Und da war mein Mann an einem ganz anderen Punkt. Also der war in dem Moment schon an dem Punkt, wo er das irgendwie so ganz abgelegt hatte. Und ich habe ja ihn da in dem Moment blockiert. Und später dann nach dieser Schwangerschaft war ich an einem Punkt, wo ich damit wirklich abgeschlossen hatte. Und mein Mann hat eben genau zu diesem Zeitpunkt angefangen, wieder Musik zu machen für die
und
Szene.
Gut zu verkaufen.
Und gut zu verkaufen.
Darf man auch nicht unterschätzen, weil das hat dann damals sie beide, sie waren ja noch sehr jung und ohne regelmäßiges Einkommen dann ja auch finanziert, ne?
So ein bisschen, ja. Also wir haben ja, also wie wir damals eigentlich überhaupt leben konnten, das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen, wie das funktioniert hat, aber es hat funktioniert, also ja.
Was hat sie denn dann wieder zurückgeholt? Also ich weiß, Sie beschreiben es im Buch, es ist ein Umzug wieder gewesen in eine andere Stadt. Es ist auch ein bisschen die Einsamkeit gewesen, eine Unzufriedenheit in der Lehre. Und dann geht man plötzlich wieder zu einem Stammtisch im Hinterzimmer beim Neonazi-Treffen. Ja? Also man weiß dann auch, es gibt in jeder Stadt für mich einen Anlaufpunkt.
Ja, also man findet überall in allen Orten irgendwelche Leute, die da irgendwie aktiv sind. Man muss sie nur ausfindig machen oder man hat dann schon irgendwie Kontakte und kennt die Leute so oder so.
Und wurden Sie dann in irgendeiner Form überprüft, dass man sieht, okay, Sie sind wirklich ein völkisch treues Mädchen?
Der Verfolgungswahn in der Szene ist ja sehr groß. Auch ich wurde am Anfang, war der Verdacht im Raum gestanden, dass ich von der Antifa geschickt bin. Das konnte ich ja aber dann schnell ausräumen, weil ich ja diesen Background hatte mit meinem Vater und das war dann sehr schnell geklärt. Ja.
Wer ist Ihr Vater?
Ja, das ist eine gute Frage. Ja, mein Vater ist heute in der Szene ein Mann, der Nazis seine Grundstücke und auch seine Gastronomie, die er eben im Laufe der Jahre zusammengekauft hat im Osten, der Szene zur Verfügung stellt. Bei jeder Gelegenheit. Und das ist zwar in Sachsen jetzt nicht ganz so wichtig, weil es eben leichter ist, an Immobilien zu kommen, aber es hat trotzdem einen Wert auch für die Szene.
Weil man weiß, man ist dort ungestört. Man kann dort ungestört singen, feiern und alle Symbole zeigen, wenn der Vermieter selber Nazi ist.
Richtig. Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da sollte dort ein Neonazi-Konzert stattfinden. Im Vorfeld ist der Staatsschutz auf meinen Vater zugekommen und hat ihm Druck gemacht, er soll das Konzert absagen. Also jeder andere hätte wahrscheinlich an dem Punkt dann gesagt, nee, es ist mir irgendwie doch zu heiß, also zumindest möchte ich dann irgendwie keinen Ärger mit dem Staat bekommen. Mein Vater hat sich dann Strategien überlegt, was passiert, wenn dieses Konzert aufgelöst wird.
Das heißt, Ihr Vater ist noch in der rechten Szene aktiv drin, weiterhin ist das sein Lebensinhalt. Sie sind ausgestiegen, Frau Benneckenstein, und enthüllen in Ihrem Buch Ein deutsches Mädchen erschreckende Details und Zusammenhänge über die rechte Szene. Ihr heutiger Mann, der mit ausgestiegen ist, war als Musiker unter den Neonazis ebenfalls bekannt. Da reden wir gleich mal drüber, über Musik und Mode. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer, unser Gast heute, Neonazi-Aussteigerin Heidi Benneckenstein. Heidi Benneckenstein hatte keine normale Kindheit und heute beim HR3 Sonntagstalk sprechen wir drüber. Sie ist in einer Neonazi-Familie aufgewachsen, vor 6 Jahren aus der rechten Szene ausgestiegen. Über ihr Leben und den Ausstieg hat sie ein Buch geschrieben, Ein deutsches Mädchen heißt es. Ihr Vater ist immer noch aktiv in der Szene, ein großes Tier in der Neonazi-Szene. Er vermietet Immobilien an die Szene, damit sie dort eben auch Konzerte stattfinden lassen können. Ich würde ganz gerne noch mal von Ihnen wissen, Musik ist hochemotional. Musik ist ein Schlüssel, um Jugendliche zu fangen. Wird das genutzt in der Neonazi-Szene?
Ja, über die Musik laufen die meisten Einstiege in die Szene ab. Die Jugendlichen geraten irgendwie über einen Freundeskreis an die Musik, an die CDs, merken schnell, dass die Texte irgendwie so verboten sind, irgendwie anders sind, dass die provozieren und hören dann diese Musik und
ja. Was kann man den Eltern raten, die ja heute zuhören? Jeder hat seinen eigenen Ohrstöpsel drin. Oft wissen die Eltern ja gar nicht, was auf der Playlist dann drauf ist der Kinder. Wie kann man das checken?
Ich glaube, grundsätzlich, egal ob das Kind Neonazi wird oder nicht, ist es wichtig, dass man mit den Kindern im Gespräch bleibt, dass man sich für das interessiert, was sie tun, ohne das total zu kontrollieren. Und dass man auch politische Themen mit den Kindern bespricht, also dass man nicht immer denkt, die sind irgendwie zu klein dafür oder das ist ja für uns eh kein Thema, sondern dass man auch solche, so zum Beispiel jetzt den Wahlerfolg der AfD zu Hause irgendwie thematisiert, wenn das gerade passend ist.
Also die Diskussion und eben auch das Gespräch suchen, keine Angst davor zu haben. Welche Bands sind es denn heute? Also wo können wir hellhörig werden? Die werden ja nicht plakatiert, als wenn jetzt Coldplay kommt in die Stadt.
Ich bin tatsächlich nicht mehr so top informiert, was die Musik betrifft. Das ändert sich ja auch regelmäßig. Und es ist jetzt echt nicht so, dass ich es mir anhören möchte. es gibt auch so ganz klassische Bands, die werden einfach immer gehört. Also Lanzer gehört dazu und ich glaube Stallgewitter auch noch und so. Also das sind so Bands, die hören sie alle noch. Und man muss eben auch immer auf die Texte hören. Also die Texte verraten da schon sehr viel. Mittlerweile gibt es ja auch Neonazi-Hip-Hop. Ja, man muss einfach immer hören, was da so transportiert wird.
Also die Beats, die Rhythmen sind die eben eigentlich einer liberalen, einer weltoffenen, einer toleranten Musikszene und sie werden eben genutzt. Und genauso ist das ja eigentlich auch bei der Mode, ja. Bomberjacken tragen heute alle und Springerstiefel auch. Das heißt ja nicht, dass man heute ein Neonazi sein muss, wenn man eine Bomberjacke trägt. Früher waren das Insignien für die rechte Szene, an denen wir sie erkennen konnten, ja, oder wie man die Schnürsenkel geschnürt hatte. Woran erkennt man das heute?
Ja, es ist heute tatsächlich schwieriger, weil es auch kein einheitliches Erscheinungsbild der Szene gibt. Die Szene hat sich gegenüber anderen Jugendkulturen geöffnet. Man hat irgendwann mal festgestellt, dass man Jugendliche mehr erreicht, wenn man sich jünger gibt, wenn man
auch
sich moderner
oder
kleidet.
Eine Kapuzenjacke.
Richtig, genau, wenn man sich auch dem amerikanischen Erscheinungsbild so ein bisschen öffnet, dann ja eben Windbreaker auch den Antifa-Style so ein bisschen kopiert.
Es ist schwieriger. Was sind Marken der rechten Szene?
Die beliebteste Marke ist, glaube ich, nach wie vor irgendwie Thor Steiner. Das ist halt wirklich, ja, die Nazi-Marke, die alle kaufen. Dann gibt's dieses Ansgar Ayran. Ja, genau, heißt so. Und dann gibt's eine Marke, die heißt irgendwie Ericsson oder so, irgendwie sowas in der Art. Und ich glaube schon, wenn man irgendwie eine Marke sieht und das kommt einem irgendwie komisch vor, das mache ich manchmal auch, dann google ich schon manchmal, was das ist oder so. Oder man sieht das ja auch an diesen Emblemen, die da drauf sind, an den Schriftzügen, an der Farbgestaltung, dass da irgendwas nicht stimmt oder so.
Also Mode und Musik ist ja eigentlich ein Zugehörigkeitsgefühl zu einer bestimmten Gruppe. Und das sind Insignien und Zeichen, an denen man sich ja untereinander erkennt. Ja. Wir haben vielleicht etwas gemeinsam. Aber das würden Sie schon bestätigen. Das gibt's eben auch bei Mode.
Ja, also die Neonazi-Szene hat ja eigentlich fast eine eigene Modeindustrie.
Kann man so sagen,
ja.
Ne?
Ja.
Und die wird aber nicht in Läden, die man betreten kann, sondern wahrscheinlich alles online dann konsumiert.
Es gibt auch noch Neonazi-Läden in Deutschland, die zum Glück dann oft so gestört werden, dass der Verkauf dann irgendwie nicht mehr möglich ist oder es irgendwie keinen Spaß mehr macht, keine Kunden mehr kommen. Aber das meiste läuft tatsächlich über den Online-Handel, ja.
Über Ihren Ausstieg reden Sie heute sehr offen. Ja. Ist das für Sie gefährlich?
Ja, also es ist, das gefährdet einen natürlich schon. Ich finde es immer so schwierig, das öffentlich zu sagen, weil ich das auf keinen Fall irgendwie abwägen will. Also ich will nicht sagen, es ist keine Gefahr da. Auf der anderen Seite muss man wirklich auch aufpassen, dass man keinen Verfolgungswahn bekommt und nicht überall Gefährder sieht. Es ist wichtig, dass wir jetzt irgendwie aufmerksam sind, was für Leute sich in unserem Umfeld bewegen, wann wir uns wie auf der Straße bewegen. Und dann, denke ich, können wir das auch ganz gut, können wir damit auch ganz gut leben, aber eine Gefahr ist da.
Vielleicht können wir gleich nochmal gemeinsam drüber reden hier im HR3 Sonntagstalk, wie dieser Ausstieg dann tatsächlich stattgefunden hat. Es gibt ja eine Organisation, die ist auf jeden Fall bekannt. Es gibt auch noch kleinere Nebenorganisationen, aber die größte ist einfach Exit, die Neonazis die Hand reicht und sagt, wenn ihr raus wollt aus dieser geschlossenen dunklen Szene, helfen wir euch. Diesen Weg sind Sie auch gegangen und über diesen Weg sprechen wir vielleicht gleich, okay?
Ja.
Heidi Benickenstein bleibt mein Gast des Tages hier beim HR3 Sonntagstalk und ich bin Bärbel Schäfer.
Die Kindheit und Jugend von Heidi Bennekenstein war braun. Sie ist heute unser Gast beim hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich freue mich über Ihre Offenheit, denn Sie sind in einer Nazi-Familie aufgewachsen. Heute sind Sie 25, haben sich emanzipiert und sich befreit aus dieser Szene. Es kann ja sein, dass uns jemand zuhört. Nachbarn, Lehrer, Freunde, Mütter, Väter, die merken, da ist auch jemand, der abdriftet oder schon tief drin sitzt in der braunen Szene. Wie geht so ein Ausstieg? Das passiert ja nicht von heute auf morgen.
Ja, es passiert nicht von heute auf morgen und es verläuft auch nicht jeder Ausstieg gleich.
Können wir helfen?
Es ist immer gut, das zu beobachten und zu schauen, wie sich das entwickelt. Auch mal, ohne da irgendwie jetzt einen riesen Fass aufzumachen und da so bevormundend zu sein, das auch mal anzusprechen. Dann kann man meistens ja auch ganz gut einschätzen, an welchem Punkt sich das Kind befindet. Ob der jetzt da nur die Musik ein bisschen cool findet oder ob der da irgendwie schon ideologisch eingestiegen ist. Gerade Eltern kann ich nur empfehlen, sich in so einem Fall dann an Exit zu wenden. Exit ist die Aussteigerorganisation in Deutschland, die Leute aus der Szene holt, die Familien hilft, die Anlaufstelle für alle ist, die irgendwie mit dem Thema Ausstieg in Berührung kommen.
Die finanzieren sich ehrenamtlich oder?
Nee, die werden auch staatlich finanziert. Mhm. Ja.
Wann haben Sie diese Nummer angerufen?
Wir haben diese Nummer erst sehr spät angerufen, weil unser Misstrauen anfangs, also besonders gegen den Staat und irgendwie auch gegen zivilgesellschaftliches Angebot sehr groß war. Wir haben uns lange irgendwie davor gescheut, haben lange gedacht, wir schaffen es irgendwie alleine. Und das hat anfangs überhaupt nicht funktioniert. Dann hatten wir irgendwann so ganz automatisch irgendwie eine Strategie, mit der wir dann so Gerüchte gestreut haben gegenüber unseren alten Kameraden, was wir jetzt so tun, wo wir hinziehen und so.
Falsche Fährten gelegt.
Ja, so ein bisschen auch verdünnisiert.
Haben die das zugelassen?
Ja, weil wir das damit begründet haben, dass der Felix eben eine neue Arbeit hat, wo der Chef das nicht akzeptiert und darauf besteht, dass er keinen Kontakt mehr zur Szene hat. Sowas ist dann schon auch erlaubt, dass man mal aufhört. Also man darf mal aufhören, da kann man als Begründung dann irgendwie die Familie nennen oder eben die Arbeit, aber das ist eben auch kein Ausstieg.
Ein richtiger Ausstieg heißt ja, sich zu distanzieren von den Gedanken, von den Freunden und auch von dem Netzwerk. Dann kann ich mir vorstellen, man ist erstmal sehr, sehr alleine. Was bietet dann Exit?
Exit bietet Leuten auch, die sich dann früher melden, auch eine ideologische Auseinandersetzung. Also viele Aussteiger kommen und sagen, sie haben da mal eine Frage. Es kommt ihnen jetzt komisch vor, ob man mal darüber sprechen kann. Und dann bietet Exit, was wirklich enorm wichtig ist, eben auch eine Einschätzung der Gefährdung. Also es gibt Aussteiger, die sind weniger gefährdet, weil sie irgendwie nur kurz drinnen waren und aber auch irgendwie keine Rolle gespielt haben in der Szene. Die sind natürlich deutlich weniger gefährdet als jemand, der in der Neonazi-Szene irgendeine Funktion hatte oder irgendwie eine Bedeutung hatte.
Wenn ein Musiker aussteigt, der eine große Nummer war in der Neonazi-Szene und die Tochter einer Neonazi-Größe aussteigt, die schön ideologisch aufgewachsen ist, was für eine Gefährdungsstufe ist das? Hoch? Oder sehr hoch?
Ich glaube, anfangs war es schon sehr hoch. Ja. Also besonders durch die berufliche Tätigkeit meines Vaters war die Gefährdung auch sehr hoch. Man konnte da nicht einschätzen, wie er reagiert. Klar, dann ist es für uns auch ein riesiger Nachteil gewesen, dass der Felix eben deutschlandweit als Liedermacher aktiv war und wir auch nicht die Möglichkeiten hatten, irgendwie umzuziehen. Also wir wollten das eigentlich auch nicht, aber wir hatten eben auch nie die Möglichkeit, denn es wäre eigentlich egal gewesen, wo wir hingezogen werden, irgendjemand hätte uns da schon gekannt. Es stand bei uns am Anfang auch eine Namensänderung im Raum, aber das wollten wir nicht. Und das wäre auch durch die berufliche Tätigkeit meines Vaters irgendwie hinfällig gewesen, weil, also mein Vater ist Vollstreckungsbeamter beim Zoll, der hätte die Möglichkeit gehabt, auch diese Namensänderung nachzuspüren.
Haben Sie noch Kontakt mit Ihrem Vater?
Nein, also seit 10 Jahren. Also ich habe ja den Kontakt zu ihm schon abgebrochen, bevor ich aus der Szene ausgestiegen bin. Seitdem ist der Kontakt komplett eingeschlafen, abgebrochen.
War Ihre Mutter eine Hilfe beim Ausstieg?
Meine Mutter war schon eine Hilfe. Also die hat uns auch irgendwie in diese Richtung gebracht, dass wir jetzt endlich mal irgendwie auch was angehen müssen, unsere Probleme angehen müssen. Und meine Mutter hat uns da viel bestärkt oder mir auch den Rücken bestärkt. Wir haben am Anfang auch finanziell ging es uns eben nicht so gut. Sie hat uns schon geholfen.
Weil, wenn ich das Buch nochmal lese, Ein deutsches Mädchen, ist mir der Vater natürlich mit seiner Gewalt und als Motor dieser rechtsbraunen nationalen Ideologie sehr viel präsenter. Ihre Mutter war
immer so ein bisschen wie ein Schatten im Hintergrund, die alles gesehen hat, nicht gehandelt und nicht eingegriffen hat, die aber immer wieder auch die Hand gereicht hat und gesagt, es ist auch gut. Sie hat sich ja von ihrem Vater nachher auch getrennt. Also das war ja für sie der Schnitt zu sagen, es ist genug. Aber diese eindeutigen Worte der Distanz, die haben mir immer ein bisschen gefehlt.
Ja, mir auch. Also auch nach der Scheidung meiner Eltern, bestimmte Themen habe ich dann mit ihr besprochen und andere wieder gar nicht. Also über andere Sachen redet meine Mutter auch erst jetzt. Also ich glaube fast, auch wenn es für sie natürlich nicht gut ist, dass ich das alles so öffentlich mache und ihr das Leben auch nicht einfacher macht dadurch, aber ich glaube schon, dass sie sich mittlerweile dadurch gezwungenermaßen auch nochmal anders damit auseinandersetzt, was für sie vielleicht gar nicht so schlecht ist.
Sie sind eine sehr mutige Frau, liebe Heidi Wenneckenstein. Sie sind den Weg nicht alleine gegangen, sondern mit ihrem Partner und heutigen Mann zusammen und haben darüber ein Buch geschrieben. Es heißt Ein deutsches Mädchen und wir reden gleich weiter beim hr3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Hier ist der hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast Heidi Wenneckenstein ist in Bayern unter Neonazis aufgewachsen, von ihren Neonazi-Eltern als Kind in der rechten Szene systematisch und regelmäßig mit rechten Gedankengut richtig gehirngewaschen infiltriert worden. Mit 19 ist sie aus dieser braunen Szene ausgestiegen mit Hilfe von Exit, der Aussteigerorganisation, und hat ein neues, ein offenes, ein intensives und ein neugieriges Leben angefangen. Frau Wenneckenstein, was kann man denn tun, um den oder um die Rechtsnationalen eigentlich zu stoppen?
Ich glaube, man muss jetzt erstmal irgendwie schauen, dass man die besorgten Bürger und die Wutbürger irgendwie wieder ein bisschen einfängt und runterbringt und irgendwie diese Stimmung in der Gesellschaft irgendwie wieder so ein bisschen normalisiert. Also die rechte Szene profitiert massiv von diesem Zulauf.
Lassen sich die Wutbürger denn beruhigen, wenn ein Herr Gauland sagt, wir sollen die Soldaten und die Erfolge der Soldaten aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg feiern und man möchte doch dann doch keinen Nachbarn wie Herrn Boateng haben, weil er eine dunkle Hautfarbe hat?
Nein, natürlich nicht. Und das ist genau der Tenor, der hier in Deutschland einfach gerade so schwierig ist. Also diese Stimmungsmache, die auch keinen irgendwie mehr so richtig aufregt. Es ist mittlerweile schon so normal, dass die AfD und auch Rechte allgemein ja antisemitisch sind, dass man rassistische Äußerungen machen darf in der Öffentlichkeit. Mir fehlt da mittlerweile irgendwie auch so dieser Aufschrei und dieses, wir müssen jetzt was dagegen tun, so kann es nicht weitergehen.
Es gibt viele, die aufschreien an vielen Stellen und jeder kann ja eigentlich an jeder Stelle, wenn man im Stadion ist und jemand schreit Judensau oder schwarze Sau oder was auch immer, ich erst vor wenigen Wochen im Fußballstadion gehört habe, alle Männer, alle Freunde sitzen drumherum mit einem Glas Bier und keiner sagt was. Das kann beim Abendessen, das kann beim Stammtisch, das kann im Job ja sein. Also ich glaube, es ist Zeit, da einfach nicht mehr zu schweigen.
Ja, richtig. Also man muss jetzt endlich mal Konsequenzen treffen. Und die Politik muss sich überlegen, wie sie damit umgeht, aber auch die Gesellschaft muss damit jetzt endlich umgehen.
Wenn Sie an Ihre Kindheit heute denken, was hat Ihnen am meisten gefehlt?
Verständnis, glaube ich. Also das Verständnis dafür, dass ich so bin, wie ich bin, und diese Akzeptanz auch. Was mir bei meinem Sohn jetzt immer wieder auffällt, wie offen der auf andere, also der ist jetzt noch total klein, aber der ist so offen und wir beschränken ihn ja auch gar nicht. Der kann die Leute anquatschen, mit wem er will, und das ist irgendwie alles so, der hat diese Freiheit und die hatte ich überhaupt nicht.
Wenn Ihr Sohn jetzt im Kindergarten in der Krabbelstube andere kennenlernt und sich mit einem muslimischen Jungen befreundet und diese Eltern googeln sie, macht Ihnen das Angst?
Es ist mir nach wie vor noch unangenehm, wenn ich darauf angesprochen werde, weil es natürlich auch diese Öffentlichkeit, die wir jetzt haben, auch nicht irgendwie dazu führt, dass man irgendwie dann auch so richtig ankommt. Also man ist ja immer noch irgendwie so ein Stück bei diese Person von damals. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es für mich manchmal auch fast eine Erleichterung, dass die Leute das wissen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, irgendwann immer, wenn ich Leute besser kenne, ich muss das denen jetzt sagen, weil irgendwie verschweige ich denen was und irgendwas ist da, irgendwie merkt es doch jeder. Ja. Und dann ist es raus und dann können die Leute auf mich zugehen und mir was sagen, was sie sagen wollen, oder können mich fragen, was sie fragen wollen, und es ist darüber gesprochen.
Ich hoffe, die nutzen das, weil sie sind eine tolle Quelle, um genau dieses Gespräch dann eben auch zu suchen. Jetzt ist Ihre braune Box und Sie selber haben die Fensterläden aufgestoßen. Was nehmen Sie denn wahr von der Welt, was Sie vielleicht als Teenager gar nicht gesehen haben? Was entdecken Sie?
Ja, dass die Welt halt eben nicht so schwarz-weiß und nicht so beschränkt und dass das eigentlich auch total schön ist, dass es so viele Facetten von allem gibt und dass man so die Freiheit hat, sich selbst zu entscheiden, und dass es auch schön ist, Sachen kennenzulernen, die man nicht kennt oder die man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt für sich selber haben mag, aber dass man sich das auch gerne einfach mal anschauen kann. Und ja, diese Freiheit hatte ich früher nicht.
Und das haben all die, die braun denken, eben auch nicht. Was ist das beste Argument gegen Rassismus und gegen Antisemitismus?
In erster Linie glaube ich, dass es wichtig ist, einfach selber nicht so zu denken und ja, einfach auch irgendwie immer da so ein bisschen dagegen zu halten.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung und wenn man jetzt zum Beispiel an Alkoholiker denkt, dann weiß man immer, jede Party ist eine Gefahr, jede Betriebsfeier, jeder Abschied von einem Kollegen, wo ja Alkohol gereicht wird. Also es gibt überall immer Verlockungen. Was macht Sie so sicher, dass das vorbei ist, dieser Lebensabschnitt bei Ihnen?
Ja, das ist eben eine Ideologie und keine Sucht. Das ist ein ganz gravierender Unterschied. Das ist ja wie der Ausstieg aus einer Sekte. Man hat sich daraus befreit. Man möchte das dann auch nicht mehr. Also ich habe auch in keiner Situation meines Lebens irgendwie das Bedürfnis, das wieder zu haben. Es war eine Befreiung und ist es auch heute noch. Und für uns gibt es auch keinen Weg mehr zurück. Also wir könnten nicht mehr in die Szene zurück, weil ja, wir uns als Verräter den großen Hass auf uns gezogen haben. Und aber das ist auch okay so. Wir wollen ja nicht zurück.
Gibt es vielleicht auch die Hoffnung, dass Ihnen welche folgen?
Ja, also die Hoffnung gibt's, aber das ist auch real. Also wir erreichen durch unsere Geschichten schon auch immer wieder Leute, die an der Ideologie zweifeln und zumindest probieren auszusteigen. Und aber die meisten schaffen es auch auszusteigen.
Vielleicht wird ja im nächsten Ferienlager dann Ihr Buch gelesen. Vielleicht. Heidi Bennekenstein war unser Gast des Tages heute. Ich bedanke mich für Ihre Offenheit. Ich bedanke mich, dass wir uns begegnet sind und fand, das war eine sehr, sehr spannende Sendung heute. Nachzuhören nochmal auf unserem hr3 Podcast. Ihnen und Ihrem Mann, Ihrer Familie alles Gute. Passen Sie gut auf sich auf und nochmal auf diesem Wege danke für Ihren Mut, dieses Buch zu schreiben. Ein deutsches Mädchen, mein Leben in einer Neonazi-Familie. Herzlichen Dank, Heidi Bennekenstein.
Danke auch.